SWR 2 Leben.
Ich sitze mit David auf einer Bank und schaue über Freiburg. Wir wollen darüber sprechen, warum wir meditieren. David möchte es dafür erst einmal tun.
Ja, warte, können wir vielleicht eine Minute ganz kurz mal, ja? Wollen wir vielleicht einfach 2, 3 Minuten hier sitzen? Das wäre super, weil dann, ich glaube, dann bin ich auch im richtigen Modus.
Wir sitzen still und aufmerksam auf der Bank. Ich denke an Rom vor 30 Jahren, wie ich da gesessen habe auf der Bettkante eines Hotelzimmers, ratlos, hilflos, verzweifelt, mitten in dieser uralten und urlebendigen Stadt. Ich habe endlich mein Studium abgeschlossen, habe ein Stipendium fürs Promovieren, habe erste eigene Texte veröffentlicht.
Ich habe mir lange die Frage gestellt, so ein bisschen, wie kann ich die Zeit, die ich habe, nutzen? Wie kann ich das Leben einigermaßen genießen? Also so ganz normale Fragen, die man sich irgendwie stellt. Und ich habe in der Schulzeit immer das Gefühl gehabt, ich lerne so viel, aber ich lerne über so viele Dinge auch gar nichts. Und das sind eben genau diese Dinge, wie schätze ich meine Zeit, wie lerne ich mein Leben zu schätzen, wie bin ich in guter Verbindung mit anderen und so.
David Dörken ist 30 Jahre alt und studiert Jura in Leipzig. Er hat mit Freunden das Zen Lab Leipzig gegründet. Ein Start-up für Meditation. Wir sitzen auf der Bank über Freiburg, wo David aufgewachsen ist, halten inne, spüren. Ich war mit meiner Frau in Rom, um meinen Abschluss zu feiern, um uns zu feiern. Und dann saß ich auf dieser Bettkante und wusste nicht weiter. Was fehlte mir? 30 Jahre später meditiere ich mit David auf einer Bank über Freiburg. Warum? Warum praktizieren wir Zen?
Ja, warum Zen? Also es ist nicht wie so eine Sache, dass ich sagen könnte, Zen oder wäre es jetzt eine andere Meditationstradition. Ich glaube, das spielt gar nicht so die Rolle für mich, sondern es ist eher so diese Nähe zu der eigenen Erfahrung und dieses bei mir sein.
Zurück in Berlin, wo wir damals lebten, bin ich zu dem Redakteur, mit dem ich meine ersten Radiostücke gemacht habe. Ich frage ihn, alles ist gut und trotzdem fehlt etwas. Was ist das? Er gibt mir als Antwort ein Buch.
Und Zen war für mich, glaube ich, einfach der erste Berührungspunkt, bei dem ich wirklich dann damals gemerkt habe, okay, das gibt mir ganz praktische Möglichkeiten, sowas in mir zu entwickeln. Und da tut sich auch irgendwie was. Und das war irgendwie merkbar und spürbar.
Was fehlt mir? In dem Buch erzählt ein holländischer Krimi-Autor, wie er als junger Mann mit derselben Frage in ein Zen-Kloster nach Japan geht. Ich verschlinge das Buch und sause in die nächste Bibliothek. Wie geht Zen?
Ich bin 1976 durch einen Zufall und Naivität da in so eine Zen-Veranstaltung reingeraten. Wenn ich gewusst hätte, mit welchen Anstrengungen diese Übungen verbunden sind, dann hätte ich da einen riesen Bogen drum gemacht. Ich war so blauäugig naiv, bin da hingegangen und dann konnte ich auch da nicht abhauen. Das war so ein strenges Session, das eine Woche lang ging und ich habe nur gedacht, die Leute haben doch hier ein Rad ab, wie die sich da auf dem Kissen da anstrengen und so.
Es ist Sommer in Kreuzberg. Das Küchenfenster steht weit offen zum Hinterhof. Der Klang von Vögeln und Verkehr und Nachbarskindern weht herein. Ich nehme 2 Sofakissen vom braunen Küchenkortsofa, setze mich im Schneidersitz darauf. Warum?
Der Leiter hat mir gleich mein Holzbänkchen abgenommen und ich musste meinen peruanischen Poncho ausziehen, weil das da nicht zu den äußeren Gepflogenheiten passte. Und ich habe mir aber gesagt, okay, ich will nicht gleich am zweiten Tag hier Stress machen. Aber ich habe zu meinem Freund, der mich da mitgeschleppt hat, gesagt, du weißt was, ist doch hier ein Sadomasochistentreffen, also ich hau hier ab.
Ich sitze auf einem Kissen auf dem Fußboden, halte inne von all dem Aufwand, der mich und mein Leben erfolgreich und rastlos antreibt. Ich sitze einfach da, ohne Lesen oder Schreiben, ohne Essen oder Trinken, ohne Reden oder Glotzen. Allein, still, aufmerksam. Warum?
Und dann sagt er, wie willst du wegkommen? Das einzige Telefon ist im Schrank eingeschlossen. Taxis gibt's hier nicht. Der nächste Bahnhof ist 30 Kilometer entfernt. Willst du da zu Fuß hingehen? Ja. Wie willst du hier wegkommen? Und sagte dann, weißt du, der zweite Tag ist immer der Krisentag, wart's mal ab, der dritte Tag wird vielleicht schon besser. Und so war es auch, der dritte Tag war dann besser. Und am siebten Tag fühlte ich mich so dermaßen aufgepowert durch diese Veranstaltung, dass ich dann dabei geblieben bin und das weitergeübt habe. Ja.
Christoph Hartlapper studiert Jura in den 1968er Jahren in Berlin, arbeitet als engagierter Anwalt in Bremen, gründet den Lebensgarten. Ein Friedens- und Ökodorf bei Hannover. Aus seinem ersten Sesshin wird ein ganzes Zen-Leben. Als Zen-Meister leitet er inzwischen Meditationswochen wie die, von der er 1976 fast abgehauen wäre. Christoph Hartlapper ist 74 Jahre alt und Vater von 6 Kindern.
Bei mir war es einfach so, dass ich über meine Eltern den Zen-Lehrer Richard Baker sehr früh kennengelernt habe und als Kind. Und da war einfach so eine bestimmte Anziehung. Also es war eine interessante Person.
Ich habe es im Buch des Holländers gespürt, konnte es nur schwer beschreiben. Eben weil es nicht da war, weil ich nicht da war, weil es in meinem ganzen Leben fehlte. Im Sommer 1992 und lange danach dachte ich, mir fehlt ein Zen-Meister. Hoffte ich finde Erleuchtung.
Ich habe einfach gemerkt, dass er eine bestimmte Präsenz hat, wenn er den Raum betritt, dass er irgendwie sehr ruhig wirkt, sehr klar wirkt, dass er irgendwie so in sich stimmig wirkte. Aber es waren, glaube ich, in erster Linie waren es aber auch Dinge, die ich gar nicht so, ich hatte die gar nicht so in Worten parat. Es war eher so, ja, interessanter Typ. Und als Kind hatte ich dann einfach Spaß daran oder ich freute mich, wenn er vorbeikam und wir entwickelten dann so ein bisschen eine kleine Freundschaft.
Ich sitze auf einem runden, schwarzen Kissen. Wir sind vielleicht 20 Leute in diesem leergeräumten Wohnzimmer einer Villa am Zürcher See. Es ist mein erstes Sesshin, angeleitet von einem japanischen Zen-Meister. 5 Tage intensive Meditation.
Also ich habe da meinen Vater oft gefragt, was macht der? Und er sagte dann, nichts tun im Grunde genommen. Also ich fand es einfach interessant. Also wieso macht so jemand sowas? Und gleichzeitig wirkte er ja irgendwie auch mitten im Leben stehend. Also es war überhaupt kein spiritueller in diesem Sinn, sondern der war ganz normal gekleidet und ganz normal am Esstisch und konnte sich ganz normal benehmen. Und dann habe ich natürlich auch mal gefragt, was ist das denn? Was ist denn Zen? Und was machst du da? Also was zieht dich da an? Da war ich so, ich glaube so 13, 14, sowas, 14. Wir saßen da so am Tisch und haben irgendwie Tee getrunken. Und dann, er hat dann auch kurz nachgedacht und dann hat er gesagt, ja, für gewöhnlich ist es so, dass wenn du deine Aufmerksamkeit auf diese Vase richtest, die jetzt vor uns steht, du kannst die da drauf bringen und dann wird die einfach wieder weggehen. Und dann bringst du sie wieder drauf und dann geht sie wieder weg. Und dir ist es als Mensch nicht möglich, über deine Aufmerksamkeit wirklich so zu verfügen, wie du das gern möchtest.
Ich sitze auf einem runden, schwarzen Kissen. Wir sind 40 Leute. Es ist mein erstes Session mit dem Amerikaner Richard Baker. Zen bestimmt mein Leben in Berlin inzwischen immer mehr. Am Ende des Session versammeln wir uns und erfahren vom Kauf eines eigenen Praxisplatzes im Südschwarzwald. Ich merke, Richard Baker ist ein genauso begabter Zen-Gründer wie Zen-Lehrer.
Die Art, wie er davon erzählte, da dachte ich dann wirklich so dieses, ja, das ist doch mal was, was wir lernen, was ich lernen könnte. Also das scheint für mich wirklich Sinn zu machen. Und weil dieses Gefühl, dass ich irgendwie einen Wunsch habe, eine Intention, und dann werde ich schon wieder, dass ich diesen Intentionen nicht wirklich nachkomme. Und was steht denn da überhaupt im Weg? Und
ich sitze auf einem runden, schwarzen Kissen. Mit 60 Leuten feiere ich den Kauf des Johanneshofs im Südschwarzwald. Über 7 Tage gemeinsames Innehalten. Es ist Oktober 1996. Der erste Schnee fällt auf knapp 1000 Metern Höhe. Ich führe ein aufwendiges Leben zwischen Uni und Zen, zwischen Berlin und Südschwarzwald, zwischen Innehalten und Berufung. Meine Doktorarbeit ist fertig, ich will jetzt Professor werden und Zen-Meister.
Ja, was ist ein Zen-Meister? Ein Zen-Meister ist jemand, der eine bestimmte Stufe des Erwachens verwirklicht hat in seinem Leben durch die Übung der Meditation im Sitzen. Und da ist die Übung eine ständige geistige Auseinandersetzung mit sich und der Welt. Der Zen-Meister ist sozusagen ein Gastgeber für die Menschen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen und die bearbeiten. Ja.
Im Lebensgarten kann man morgens meditieren, singen und tanzen. Dann gemeinsam frühstücken, auf den Permakulturwiesen mitarbeiten oder einer eigenen Arbeit nachgehen. Es gibt einen Seminarbetrieb, es gibt Dialog und Mediation, es gibt einen Zen-Tempel. Es gibt auch hier einen begabten Zen-Meister und Gemeinschaftsgründer, der Jurist war und Mediator ist, der in Stille und im Dialog lehrt.
Dem Buddha lag auch immer die Sprache sehr am Herzen. Er selbst hat eine lange Sprachbereinigung betrieben. Er war ja sozusagen zum Staatslenker ausgebildet. Und er sowas wie ein Jurist in damaliger Zeit. Ich bin auch Jurist. Und ich musste auch lernen, mich von der juristischen Kampfsprache zu befreien und eine lebensdienliche, gewaltfreie Kommunikation zu lernen und natürlich auch zu verbreiten. Und das war der Wendepunkt für mich als Anwalt. Da habe ich gesagt, ich höre das auf. Ich werde jetzt meine Lebensenergie einsetzen, um für etwas einzutreten. Nämlich für eine gesunde Umwelt, für Kooperation mit der Natur, für friedliches Lösen von Interessenkonflikten, für Gemeinschaften. Und wenn ich mir anschaue, was wir für Herausforderungen hatten, amerikanisches Atomwaffenlager, keine 7 Kilometer von uns entfernt, eine Bundessammelstelle für schwach radioaktive Abfälle, sobald der Himmel aufriss, waren hier die Tiefflieger der Bundeswehr über dem Lebensgarten und 2 Kilometer von uns entfernt war eine Abschussrampe für Atomraketen und eine sehr konservative Umgebung im Ort. Und all das, sage ich dir, habe ich in mein Herz genommen und versucht zu transformieren, auch durch Meditation. Und wenn du dir das heute anschaust, das ist alles irgendwie verschwunden, ja.
Ich hatte nach dem Abitur damals stark dieses Gefühl, also dieses Bedürfnis nach Freiheit und Ausbrechen und Reisen. Aber es war schon so, ich war dann damals 8 Monate unterwegs, Und ich war relativ frei, sage ich mal, äußerlich betrachtet. Ich konnte irgendwie mit dem Auto und Freunden umherreisen und wir konnten eigentlich die Tage so gestalten, wie wir wollten. Und ich habe da trotzdem bemerkt, dass da irgendwie immer was fehlt.
Ich sitze auf einem runden, schwarzen Kissen. Zusammen mit gut 20 anderen nehme ich an einer Praxisperiode teil. Das sind 100 Tage Zen an einem abgelegenen Ort. Wir praktizieren in Crestone. Das ist der amerikanische Praxisplatz von Richard Baker.
Dann kam ich dann nach Crestone und bin da eben unglaublich lang da erstmal in die Rocky Mountains gefahren und dann lag das relativ hoch und war wirklich komplett einsam. Und dann war das für mich schon ein ziemlicher Hammer, da morgens irgendwie um 4 Uhr aufzustehen und da 4.30 Uhr Meditation. Boah, und diese Umstellung und dieses irgendwie äußerlich erstmal sehr strikte, dann auch der Zeitplan ist wirklich so, dass man ist ja wirklich, alles ist vorgegeben, also jede halbe Stunde zumindest. Und dann bin ich echt an meine Grenzen geraten. Und hatte aber auch gleichzeitig das Gefühl, ich laufe auch das erste Mal vor irgendwas Speziellem nicht weg. So nach ein paar Tagen bin ich da so wie in diesen Zeitplan so, als hätte mein Körper sich da so eingefunden und plötzlich, als hätte der wieder so natürlich funktioniert. Der weiß plötzlich wieder, wann er schläft und der weiß irgendwie, wann er Hunger hat und wann er energievoll ist und ich konnte das erste Mal wieder ganz anders lesen. Also nicht so dieses Bedürfnis, alle 30 Sekunden irgendwo hinzuspringen. Wirklich diese Zentriertheit, echt zentriert zu sein, da zu sein. Und da hatte ich den Eindruck, ja, irgendwo liegt da eine Freiheit, eine wirkliche Freiheit.
Crestone überwältigt. 100 Tage Zen überwältigen mich. Meine erste Praxisperiode führt mich an innere und äußere Grenzen, die ich so noch nicht erlebt habe. Meine zweite Praxisperiode mache ich nur halb. Meine Frau holt mich ab und wir reisen durch die Canyons. Während meiner dritten Praxisperiode merke ich, dass es so nicht weitergeht, mit mir und Zen. Es ist Frühjahr 2010. David und ich lernen uns am Johanneshof kennen.
Das ist schon spannend, weil ich erlebe heute diese Dinge ganz anders, als ich sie mir damals vorgestellt hätte. Ich erlebe auch diese konkrete Sache der Aufmerksamkeit ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hätte. Meine Aufmerksamkeitsfähigkeit hat sich extrem entwickelt, das merke ich schon. Es ist aber eher ein Gefühl, es ist wirklich nicht Konzentration. Also zum Beispiel, ich bringe Aufmerksamkeit auf mein Buch, so erlebe ich das nicht. Es ist nicht Konzentration, sondern es ist bereit zu sein für Konzentration. Ich habe so ein Gefühl, so ich bin viel häufiger, bin ich einfach bereit. Und das hat für mich wirklich was sehr Befriedigendes, weil ich merke, ich bin bereit für den Moment. Ich bin jetzt da.
Einfach innehalten. Wo ist das Problem? Einfach innehalten führt mich weder automatisch zu Ruhe und Frieden, noch erlöst es mich von Sorge und Leiden. Einfach innehalten, warum? Innehalten ist die einfachste Tür zu mir selbst. Innehalten zeigt mir einfach, wie ich bin und wie nicht. Innehalten tut gut und es tut weh.
Was mich auch immer wundert, beispielsweise in so dieser ganzen Achtsamkeitsbewegung, ist, dass diese Themen nicht so angesprochen werden. Weil ich mittlerweile würde ich mich fast schwer tun, Leuten diese Dinge zu sehr ans Herz zu legen, ohne aber auch davor zu warnen, wie sehr das öffnen kann. Also das klingt jetzt nach was Positivem, aber es kann eben auch psychologische Themen hervorbringen oder emotionale Bereiche öffnen, die man alleine nicht so gut halten und tragen kann.
Ich sitze auf einem runden, schwarzen Kissen. Manchmal sind wir zu fünft, manchmal 20. Es ist kurz vor 6. Wir meditieren 40 Minuten. Es ist Sommer. Die Fenster stehen weit offen. Vögel begrüßen den Tag. Ab und zu fährt ein Auto vorbei. Gedanken brausen auf und ziehen weiter. Ich komme so oft es gut geht, zum Frühmorgensen im Johanneshof. Danach fahre ich wieder nach Hause. Ich lebe seit 18 Jahren mit meiner Frau im Dorf nebenan.
Ich bin der Übung noch keinen Tag überdrüssig geworden, weil ich einfach merke, wie es mir hilft, mich im Leben zurechtzufinden, durch alle möglichen persönlichen Krisen zu gehen und mich zu orientieren.
Was fehlt mir? Heute, knapp 30 Jahre nach Rom, würde ich sagen, mir fehlte eine Haltung für diese Frage. Mir fehlte eine Zeit und ein Raum für ein Fragen danach, was mir eigentlich fehlt. Mir fehlte eine gemeinsame Stille für so ein Fragen.
Ich habe wirklich Hoffnung, dass viele junge Leute sich dafür jetzt aktiv einsetzen. Und dieses Friday for Future und so weiter ist natürlich eine wunderbare Bewegung. Aber ich erlebe viele junge Leute, die auch so hier in den Lebensgarten verschlägt, als Menschen, die nach Orientierung suchen. Das geht irgendwie nicht, wenn man 88 Mal pro Tag aufs Handy guckt und das für das Wesentliche hält in der Welt, ja. Sondern das braucht eine innere Auseinandersetzung.
Warum innehalten? Weil es das im normalen Betrieb des Lebens nicht gibt. Im Innehalten komme ich in Kontakt und in Beziehung zu dem, was ist. Ich erlebe, wie das geht, wie ich mich anstrenge oder abdrifte. Ich lerne ankommen und bleiben.
Ich habe es dann einfach bei vielen Leuten gemerkt, dass dann unheimliche Lust da ist, Dinge irgendwie anders zu denken. Und es geht da auch da wieder gar nicht so sehr um Zen, also an sich, sondern ich glaube wirklich um diesen Geist, so, was wollen wir eigentlich machen, was können wir verändern, wie wollen wir leben, ist das die einzige Form, wie wollen wir mit uns was machen, dass wir irgendwie gut in der Welt stehen oder gut mit uns umgehen können. Und also so ganz, ganz viele Fragen, die irgendwie plötzlich ein Forum gefunden haben. Und das ist dann so entstanden, dass wir erstmal wirklich eine ganz kleine Meditationsgruppe gegründet haben, ein Seminar organisiert und da ist der Funke direkt übergesprungen. Und das haben wir dann ZenLab genannt, im Grunde genommen. Baby, I'm uncomfortable with the-